religious leaders that have shocked this.
Hello? Hello?
Hello?
Perhaps you need another shot.
Bless me, Father, for I have sinned.
Buchmessen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind eine aufregende Sache. Selbst wenn man gar nicht vor Ort ist, weil einem das bildungsbürgerliche Gewusel auf den Keks geht oder die Hotelzimmerpreise nicht zur aktuellen Einnahmesituation passen. Im Vorfeld derartiger Veranstaltungen gibt es eine Fülle von Literaturbeilagen in der Tagespresse. Das Feuilleton überschlägt sich mit Lobpreisungen und Verrissen. Auszeichnungen werden vergeben, überall wird das Hohelied des Buchdrucks gesungen. Kurzum, die schreibende Zunft wirkt immer ein bisschen aufgeregt und wir nutzen die Gelegenheit, ob der zweifellosen Vielfalt der präsentierten Lesevorschläge einen Blick in unsere häuslichen und umfangreich bestückten IKEA-Regale zu werfen und uns zu fragen, ob man nicht das ein oder andere Exemplar holzhaltiger Bedruckstoffe entsorgen sollte. Wie eigentlich jedes Jahr landen die besonders schlecht formulierten, langweiligen oder gar ärgerlichen Bücher natürlich nicht im Müllcontainer. Sie wandern einer unerklärlichen Gewissensentscheidung folgend in die Abstellkammer, die nie benutzte Flohmarktkiste oder, dem Unfug der Tauschringe nicht unähnlich, im Treppenhaus mit dem Hinweis zu verschenken. Es gibt natürlich auch Werke, die man zwar zunächst aus ihrer angestammten Umgebung reißt, nur um sie dann vorsichtig wieder zurückzustellen, ein fast lautloses Nein, du nicht auf den Lippen. Meistens hat man vorher einen kurzen Blick hineingeworfen und festgestellt, dass man sich a. kaum an den Inhalt erinnert und deshalb eigentlich sofort genau dieses Buch erneut lesen müsste oder b. sowieso noch nie reingeschaut hat, obwohl Maike vor 6 Jahren beim Geburtstagessen eine so engagierte Widmung in den Umschlag gekritzelt hat. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, erging es uns anlässlich der gerade zu Ende gegangenen Buchmesse. Wir stöberten also in diesem und in jenem Wälzer, rieben uns manchmal verwundert die Augen, welche Perlen des Wahnsinns sich in unserem Besitz befanden, um ein andermal erfreut unser noch immer einziges Lieblingsbuch herauszuziehen und genüsslich Zitat an Zitat zu reihen. An diesem für uns wahrlich erhebenden Schauspiel wollen wir Sie nun teilhaben lassen, ergänzt um die Standardformulierungen der Rezensionsindustrie, denn so oder so ähnlich trägt es sich zu, täglich, überall.
Shoulders.
Eine Geschichte, die einen lange nicht mehr loslässt. Ein verrücktes und zugleich wunderbares Buch. Dröge, ermüdend, bockfad, quälend. Ein Meisterwerk der literarischen Hochkomik. Ein Autor, von dem man noch hören wird. Eine grandiose Parabel auf das Leben, gewährt intime Einblicke. Lyrische Musikalität, nervenzerfetzende Spannung. Ein gelungener Unterhaltungsroman, nicht mehr, nicht weniger. Ein Tiefpunkt der Literaturgeschichte. Intelligente, ja facettenreich gestaltete Serienkonfektion. Ein großer Wurf der Gegenwartsliteratur. Platte Dialoge, stereotype Charaktere. Wegen Büchern wie diesem ist der deutsche Humor international gefürchtet.
Alles Schlampen außer Mutti. Wochentags schlafe ich aus, rufe dann Fred an und bitte ihn, alle Termine abzusagen und die wichtigen Anrufe zu mir nach Hause umzuleiten. Es ist oft schon Mittag, wenn ich mit einem großen Topf schwarzen Kaffees und einem Headset in die Badewanne steige. Ich ziehe das Baden dem Duschen vor. Wie Winston Churchill schon sagte, warum stehen, wenn man auch sitzen kann? Unter anderthalb Stunden fange ich gar nicht erst an. Das Headset, ein Kopfhörer mit angeschlossenem Mikrofon, ermöglicht das Telefonieren ohne Hände. Das ist der Kick. Nackt im Badeschaum sitzen, bis man verschrumpelt und Millionen Deals machen. Heute klingelt das Telefon ausnahmsweise nicht. Stattdessen erweist sich die Lektüre der Bild-Zeitung als sehr erbaulich. Sachse in Los Angeles erschossen, er konnte kein Englisch. Selber schuld, der Bräuler. Warum fährt er nicht nach Limbach-Oberfrohna? Ich frottiere mich schlampig ab, schmeiße mich in meinen neuen Morgenmantel, reiße die Zeile raus und pinne sie an meine Kaminzimmerwand. Genau zwischen zu laut gesungen, Imbissbesucher mit Keule erschlagen und du sollst nicht stinken in der S-Bahn, das sechste Gebot spaltet Berlin.
Mein Großvater, der Messerstecher, tötete 2 Deutsche, bevor er 18 war. Ich erinnere mich nicht, dass er mir das jemals erzählt hätte. Ich schien es einfach schon immer zu wissen, so wie ich wusste, dass die Yankees beim Heimspiel Nadelstreifen trugen und auswärts grau. Aber ich wusste es nicht von Geburt an. Wer erzählte es mir? Nicht mein Vater, der niemals ein Geheimnis verriet, und nicht meine Mutter, die davor zurückscheute, unangenehme Dinge zu erwähnen. Alles Grausame, Kranke oder Hässliche. Auch nicht meine Großmutter, die jedes Volksmärchen aus der alten Heimat kannte. Hauptsächlich Schaurige. Über Kinder, die von Wölfen verschlungen und von Hexen geköpft wurden. In meinem Beisein aber nie über den Krieg sprach. Und ganz gewiss nicht von meinem Großvater selbst, der lächelnde Hüter meiner frühesten Erinnerungen.
Vor allem anderen macht Abhängigkeit vom Mann Frauen unfähig, sexuelle Lust zu empfinden. Das kommt bei fast allen Protokollen immer wieder ganz klar heraus. Ein genauso wesentlicher Faktor wie die Abhängigkeit aber sind die herrschenden sexuellen Normen, die total an den körperlichen Bedürfnissen von Frauen vorbeigehen. Frigide ist heute eine Frau, die keinen vaginalen Orgasmus bekommt, das heißt einen Orgasmus, der ausschließlich durch das Eindringen eines Penis in die Scheide ausgelöst wird. Das ist die offizielle Definition der Wissenschaft. Gleichzeitig aber weiß diese Wissenschaft seit über einer Generation, dass es diesen vaginalen Orgasmus gar nicht gibt.
We'll be right back.
Ein Buch für lange Winterabende, spannend bis zur letzten Seite, mitreißend, enervierend selbstgerecht, hinreißend komisch, ein echter Page-Turner. Der Autor bewältigt schweren Stoff mit leichter Hand, die Autorin entwickelt einen Sog, dem man sich kaum entziehen kann.
Auf der anderen Seite, wenn ich mit meiner Mutter telefonierte, überkam mich manchmal die Sehnsucht nach einem Zuhause, ohne dass ich es hätte lokalisieren können. Wonach ich mich sehnte, war ein vertrauter Ort. Eigentlich hielt ich nichts von vertrauten Orten. Der Begriff Heimat implizierte für mich stets den Pogrom. Wonach ich mich sehnte, waren vertraute Menschen. Nur war der eine tot und die anderen ertrug ich nicht mehr, weil sie lebten.
Wenn das amerikanische Kapital mit einem Bein in verschiedenen Ländern Europas steht, in Italien steht es mit beiden Beinen, das liegt daran, dass dieses Land die degenerierteste, kosmopolitischste, vaterlandsloseste und in jeder Hinsicht korruptionsanfälligste Bourgeoisie hat.
Lottermann war so wütend, wie ich ihn noch nie erlebt hatte. Und Chamon sah so bedrohlich aus, dass jener schnell seinen Ton änderte, zwar nur ein wenig, aber es fiel auf. »Hören Sie«, sagte er, »ich bezahle Ihnen Ihr Gehalt nicht dafür, dass Sie Artikel für Monatsmagazine schreiben. Was zum Teufel haben Sie sich dabei gedacht, 26 Manuskriptseiten abzuliefern?« Jemon lehnte sich nach vorne. »Teilen Sie es auf«, antwortete er, »Sie müssen die Geschichte ja nicht auf einmal bringen.«
Die Geschichte hat jedoch bewiesen, dass sich Völker zur Revolution erheben, auch gegen die amerikanische Intervention gekämpft und dabei gesiegt haben. Nehmen wir als jüngstes Beispiel die iranische Revolution. Der amerikanische Imperialismus griff zu sämtlichen Drohungen, aber eine direkte bewaffnete Intervention wagte er nicht, weil er angesichts der Entschlossenheit des iranischen Volkes spürt, dass ihm eine noch größere Niederlage blühen würde, als er sie schon mit seinem Gendarmen, dem Schah, erlitten hat, den er mit den modernsten Geräten bis an die Zähne bewaffnet hatte.
Diese Motive, auf die Idiosynkratie anspricht, erinnern an die Herkunft. Sie stellen Augenblicke der biologischen Urgeschichte her. Zeichen der Gefahr, bei deren Laut das Haar sich sträubte und das Herz stillstand. In der Idiosynkratie beziehen sich einzelne Organe wieder zur Herrschaft des Subjekts. Selbstständig gehorchen sie biologisch fundamentalen Reizen. Das Ich, das in solchen Reaktionen wie der Erstarrung von Haut, Muskel, Glied sich erfährt, ist ihrer doch ganz mächtig. Für Augenblicke vollziehen sie die Ausgleichung an die umgebende, unbewegte Natur. Indem aber das Bewegte dem Unbewegten, das entfaltete Leben bloß Natur sich nähert, entfremdet es sich ihr zugleich. Denn unbewegte Natur, zu der Daphne, Lebendiges in höchster Erregung zu werden trachtet, ist einzig der äußerlichen, der räumlichen Beziehung fähig. Der Raum ist die absolute Entfremdung.
Thank you.
Schmonzette. Ein Buch wie ein Hochseilakt. Eine Gratwanderung. Ein erschütterndes, mutiges Buch. Stets verbunden mit einer Idee von Präsenz und Spiritualität, welche die Oberfläche des Objekts übersteigt.
Hier ist nichts mehr normal. So viel steht fest. Die Normalität ist schreiend aus der Stadt geflohen. Wahrscheinlich für immer. Ich habe wirklich versucht, das Leben zu kapieren. Manchmal kam es mir sogar großartig vor. Doch damit hat sich's jetzt erstmal nach allem, was passiert ist. Ich meine, was soll das denn für ein scheiß Leben sein? Heute ist Freitag und ich sitze im Büro des Sheriffs. Fühlt sich an wie ein Freitag in der Schule oder so. Schule, noch so ein beschissenes Thema.
Ist es okay, wenn ich hier rauche? Fragte sie. Ja, sicher. Sollte man eigentlich nicht machen. Sehe ich nicht so eng. Und, wie ist der Schweinebraten? Ja, ist sehr gut, super, wirklich. Dann ist er gut. Ja, ist super, der beste, den ich je gegessen habe. Du brauchst hier nicht gleich rumzuschleimen. Ich schleim nicht rum, mach ich nie. Dann ist er gut. Ja, seit wann arbeitest du eigentlich hier? Das ist meine zweite Schicht. Hat Erwin dich eingestellt? Der Typ, dem das hier gehört, so einer mit langen, dünnen Haaren?
Von der Straße dringt monströser Lärm nach oben. Berlin-Marathon oder so. Dietrich, der vor 100 Jahren 2 Semester Psychologie studiert hat, sagt, ich sei asozial. Ich solle mal wieder unter Leute, sonst wird das Böse enden. Ich habe mal 3 Semester Medizin studiert und seither eine Keimphobie, die sich gewaschen hat. Unter Leute, das klingt schon so eklig. Misstrauisch werfe ich einen Blick vom Balkon. Unten herrschen bürgerkriegsähnliche Zustände. Menschenmassen, Lautsprecher, überall Absperrung, Polizei. Egal was soll's, ich lebe in einer großen Stadt und Ereignisse wie dieses gehören einfach dazu. Sicherheitshalber greife ich nach meinem Sakrotanspray und stecke es in die rechte Jackentasche. In der linken ist das Handy, denn ich gehe nie ohne Handy, nicht mal zum Briefkasten. Im Holster baumelt die Walter zur Sicherheit. Derart gerüstet betrete ich den Lift.
Wenn der Mensch das ist, was er tut, dann besteht die dringlichste Aufgabe des afrikanischen Intellektuellen im Aufbau einer Nation. Wenn dieser Aufbau wahr ist, das heißt, wenn er den ausdrücklichen Willen des Volkes darstellt, die afrikanischen Völker in ihrer Ungeduld offenbart, dann ist er notwendigerweise von der Entdeckung und Schaffung universalisierender Werte begleitet. Anstatt die Nation von den anderen Nationen zu entfernen, führt der nationale Befreiungskampf sie auf der Bühne der Geschichte ein. Innerhalb des Nationalbewusstseins entwickelt und belebt sich das internationale Bewusstsein. Und diese doppelte Entwicklung ist letztlich der Nährboden jeder Kultur.
Fire for you, so dare to fight.
Das Buch ist zu Herzen gehend, Schundroman, eine gelungene Mischung aus Komik und Tragik, eigenwillige, präzise, klare, verspielte, kraftvolle, poetische Sprache. Dumpfe deutsche Unterhaltung, das literarische Äquivalent zu einem panierten Schweineschnitzel mit Mehlpampe.
Oskar Schell, Erfinder, Schmuckdesigner, Goldschmied, Amateuretymologe, Frankophiler, Veganer, Origamist, Pazifist, Perkussionist, Amateurastronom, Computerspezialist, Amateurarchäologe, Sammler von seltenen Münzen, Schmetterlingen, die eines natürlichen Todes gestorben sind, Minikakteen, Beatles-Andenken, Halbedelsteinen und anderen Dingen. E-Mail: oskarschell@hotmail.com, Telefon: privat und mobil privat. Fax, ich habe noch kein Fax.
Auf der Treppe lärmte es und hereingerannt kamen Andri und Sister. Mama, Mama, ich habe dem Opa seine Mütze... Die Mütze vom Opa, verbesserte Haraldur. Ich habe die Mütze vom Opa... Opas Mütze, verbesserte Asta. Ich habe die Opas Mütze... Bist du noch ganz dicht, Frau? Fragte Haraldur. So fingen sie an, sich zu streiten. Haraldur schlug Asta mit der Zeitung... Asta rannte ins Badezimmer. Haraldur knallte die Tür hinter sich zu. Im Radio war Kinderstunde. Ein dänischer Knabenchor lachte. Eine alte Frau blökte eine Geschichte über Kalli und Stina, die zu Opa und Oma aufs Land hinausfuhren, über Bächen saßen und lernten, Strophen aufzusagen.
Ich will lediglich Folgendes sagen. Wenn du ihr zusetzt und versuchst, ihr etwas über sie zu erzählen, was sie gar nicht hören will, wird sie es auch nicht hören. Sie wird eine andere Seele herausrufen, damit sie sie vor der Information schützt. Und wenn du fortfährst, ihr zuzusetzen, könnte die Beschützerin zu dem Schluss gelangen, dass du eine Bedrohung für sie darstellst und versuchen, sie von dir in Sicherheit zu bringen. Bloß, dass sie gar nicht wissen wird, was mit ihr passiert. Sie wird einfach eines Tages mit einem neuen Job aufwachen, vielleicht sogar mit einer ganz anderen Stadt, und sie wird mit dieser Veränderung fertig werden müssen, ohne zu wissen, warum sie überhaupt stattgefunden hat. Na ja, sagte Julie betreten. Ich meinte ja nicht, dass du ihr das einfach so vor den Latz knallen sollst. Ich hatte mir das so vorgestellt, dass du sie erst einmal kennenlernst, dich mit ihr anfreundest und ihr dann vielleicht irgendwann deine Geschichte erzählst. Ihr erzählst, wie es für deinen Vater und die anderen war, bevor du das Haus gebaut hast.
Die Sprache ist die höchste Form des sozialen Umgangs. Sie beinhaltet im Deutschen die Möglichkeit, zwischen sie und du zu unterscheiden. Der Klassiker, ich kann mich nicht erinnern, ihnen das Du angeboten zu haben, ist langweilig und aus der Mode. Na, auf zum Marathon? Fragt Mike aufgeräumt, wackelt mit dem Kopf und tippt mit dem Zeigefinger auf eine Olympus, die an einer schwarzen Kordel vor der Aufschrift alles Schlampen außer Mutti hin und her baumelt. Er hat eine Bräuderphysiognomie, deretwegen man umgehend den Klageweg beschreiten sollte. Fehlt nur noch, dass er sagt, Guten Tag, ich hätte gern mein Begrüßungsgeld. Eine besonders gelungene Replik auf die Frage, wollen wir du sagen oder sie, fiel mir neulich ein, ganz wie sie wollen. Diese Antwort ist sowohl höflich als auch unmissverständlich, denkt man. Aber der Bräuler braucht es deutlicher. Ich könnte es versuchen mit, ich würde Ihnen ganz gern das Sie anbieten. Oder, um ganz sicher zu gehen, noch ein Du und ich reiß Ihnen die Eier ab und stecke sie Ihnen in die Ohren.
days away. I'm gone. Goodbye. So depressing. I'm withering away. Take a look inside. My soul is missing. All I have is dirt, so I'll take you with me. Feel like I'm erased, so kill me just in case. I feel like I'm erased, so kill me just in case. Down, down, I just think I the will makes mine. Can't see the disguise in my eyes. I'm not about to pay. I'm not about to pay. Splurging and quiet all the way. You won't let me fucking stay. I'm not about to pay. I'm not about to pay. Is there another way to live? Cause it's the only way to die. I'm not about to pay. I'm not about to pay. God.
Dröge, schwerfällig, lähmend, mit hohem Suchtpotenzial, erschütternd, zum Niederknien, eine geradezu süchtig machende Geschichte. In der Gegenwartsliteratur wird man kaum Vergleichbares finden. Gewährt faszinierende Einblicke, spannungslos und moralisch unterkomplex, beklemmende Bilder, geht unerwartet nahe.
John riss ihr die Flasche aus der Hand und fauchte, sie solle sich den Scheiß sparen, sonst müsse er gleich kotzen. Seinetwegen könne sie ruhig so viel von dem Familienerbstück hinter ihre dreckige Binde kippen, wie sie verdammt nochmal lustig sei, Hauptsache sie höre auf, ihn so herablassend zu behandeln. Er habe nichts dagegen, der Flasche den Garaus zu machen, er wundere sich bloß, dass sie und ihre Gruftschlampen sie nicht schon längst versetzt hätten. In den Kneipen der Umgebung hätte sie Spitzenpreise dafür gekriegt. Im Übrigen, sagte er, sei 20 Jahre alter Scotch, ab dem Zeitpunkt seiner Abfüllung, nie etwas anderes als 20 Jahre alter Scotch. Aber auf einen Fehler mehr oder weniger komme es ihr ja wohl nicht an.
Die Antisemitismuswelle der Nachkriegszeit berührte die Länder Westeuropas nur oberflächlich, brachte dafür aber in den Ländern ihres Ursprungs, Deutschland und Österreich, ähnliche Erscheinungen zutage. Das angebliche Verbrechen der Juden war, dass sie schuld am Krieg wären, und dieses Verbrechen, das nicht mehr mit einem bestimmten Individuum verknüpft war, konnte auch nicht mehr in den Augen von Gesellschaft und Mob widerlegt werden. So setzte sich die Überzeugung des Mobs, dass Judensein ein Verbrechen sei, durch, und die Gesellschaft dieser Länder konnte sich bis zum Ende, als sie mit einer blitzartigen Schnelligkeit von einem Tag zum anderen alle Beziehungen zu Juden abbrach, nach ihren Juden so erfreuen, von ihnen so fasziniert werden, wie Disraeli es beschrieben hat. Was immer an Wahrheits- und Erfahrungsgehalt in der Sündenbock-Hypothese zwecks Erklärung des Antisemitismus enthalten sein mag, liegt nicht in den politischen Verhältnissen, wohl aber in diesen gesellschaftlichen Umständen beschlossen. Als eine antisemitische Gesetzgebung die Gesellschaft zwang, sich ihren Juden zu entledigen, empfanden diese Philosemiten den Zwang wie eine heilsame Reinigung, eine Kur vor der geheimen Lasterhaftigkeit, mit der sie die Juden geliebt hatten. Es ist natürlich eher unwahrscheinlich, dass dieses Gefühl der Erleichterung stark genug war, um aus den Bewunderern der Juden gerade ihre Mörder rekrutieren zu können. Immerhin ist der Prozentsatz an Gebildeten unter den SS-Truppen auffallend und gibt zum Nachdenken Anlass. Sicher ist, dass nur ein Verständnis für die Psychologie der Gesellschaft die unglaubliche Untreue gerade der Kreise, die Juden am besten gekannt hatten und angeblich von ihnen besonders angezogen worden waren, erklären kann.
We'll be right back.
erzählt die Geschichte einer ganzen Generation. Ein Buch für die sprichwörtliche einsame Insel. Papierverschwendung. Ein packender Thriller. Eine Kriminalgeschichte, die das Leben schreibt.
Ins Erdgeschoss gingen sie nicht runter, weil das Erdgeschoss nicht so gut zu verteidigen war wie die oberen Etagen. Und dort blieben dann die Hausarbeiter während der ganzen Zeit der Revolte in ihrem Trakt eingeriegelt, zwischen den Aufständischen in den beiden oberen Etagen und den Wärtern draußen. Dann sah ich plötzlich Vermummte in meinen Flügel kommen. Sie kamen an meine Zelle und schlossen alle Zellen im linken Trakt auf, schlossen auch meine Zelle auf, und dann herrschte ein großes Durcheinander. Und die Informationen, die wir von einigen bekamen, lauteten: Wir machen Revolte, wir haben die Wärter gefangen genommen, Ruhe bewahren, Matratzen vor die Fenster stellen, weil sie möglicherweise mit Tränengaspatronen in die Zellen schießen. Und so stellten alle die Matratzen an die Fenster und dann liefen wir alle auf den Gang hinaus.
Ich kenne viele Paarungsdetails, aber die Paarung selbst ist mir ziemlich fremd. Alles, was ich weiß, musste ich mir über das Internet beibringen, weil ich niemanden fragen kann. Ich weiß zum Beispiel, dass man jemanden einen bläst, indem man einen Penis in den Mund nimmt. Ich weiß, dass Penis, Pimmel oder auch Schwanz heißt. Und Steifer versteht sich von selbst. Ich weiß, dass die Scheide einer Frau beim Sex feucht wird, aber ich weiß nicht, wovon sie feucht wird. Ich weiß, dass eine Möse sowohl die Scheide als auch der Hintern ist. Ich glaube, ich weiß, was ein Dildo ist, aber was ein Schwanzring ist, weiß ich nicht. Ich weiß auch, dass man beim Analverkehr jemanden in den Anus bumst, obwohl ich das lieber nicht wüsste.
Als Ruth Rotwachs zum letzten Mal mit einer Gruppe von Deutschen zu tun gehabt hatte, hätte sie ihnen am liebsten die Augen ausgestochen. Diesen Wunsch hatte sie so unvermittelt und unerwartet verspürt, dass ihr fast schwindelig geworden war. Woher kam dieser Wunsch? Es war ein vollständig ausgebildeter, grausamer Wunsch gewesen, nicht irgendeine halb ausgegorene, undeutliche Aggression. Ohne Vorankündigung, ohne Entwicklung, eben noch war sie im Gedanken versunken gewesen und im nächsten Augenblick hätte sie einer alten Frau am liebsten die Augäpfel herausgedrückt, Mittel- und Zeigefinger in die runzligen Augenhöhlen gesteckt, bis die Augäpfel sich herauslösen ließen.
Dies Gesetz widerspricht offenbar aller auf den Augenschein gegründeten Erfahrung. Jedermann weiß, dass ein Baumwollspinner, der die Prozentteile des angewandten Gesamtkapitals berechnet, relativ viel konstantes und wenig variables Kapital anwendet, deswegen keinen kleineren Gewinn oder Mehrwert erbeutet als ein Bäcker, der relativ viel variables und wenig konstantes Kapital in Bewegung setzt.
We'll be right back.
Petur Günnarsson, Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, Dialektik der Aufklärung. Franz Fanon, Die Verdammten dieser Erde. D.B.C. Pierre, Jesus von Texas. Jonathan Safran Foer, Extrem laut und unglaublich nah. Karl Marx, Friedrich Engels, Werke, Band 23. Olga Gryasnova, Der Russe ist einer, der Birken liebt. Tristan Egolf, Monument für John Kaltenbrunner. Hunter S. Thompson, The Rum Diary. Nanni Balestrini, Die Unsichtbaren. Enver Hoxha, Eurokommunismus ist Antikommunismus. Else Buschheuer, Ruf mich an. Alice Schwarzer, Der kleine Unterschied und seine großen Folgen. Lily Brett, Zu viele Männer. Sven Regener, Herr Lehmann. Hannah Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Matt Ruff, Ich und die anderen. David Benioff, Stadt der Diebe.
Eine Sendung der Redaktion 17 Grad. Wir senden jeden vierten Samstag im Monat in Marburg bei Radio Unerhört auf 90,6 MHz von 13 bis 14 Uhr. Wir senden jeden ersten Sonntag im Monat in Halle bei Radio Korax auf 95,9 MHz von 13 bis 14 Uhr. Wir senden jeden vierten Sonntag im Monat in Hamburg beim freien Senderkombinat FSK auf 93,0 MHz von 11 bis 15 Uhr. Wir senden jeden vierten Sonntag im Monat in München bei Radio Feuerwerk auf 92,4 MHz von 23 bis 24 Uhr. Über weitere Sendungen, Specials und Sonderaktionen unterrichtet Sie unsere Website www.17grad.net www.17grad.net. Und Mails mit Kritik, Anregungen und Wünschen senden Sie bitte an webmaster@17grad.net. Wir bedanken uns für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Leute, hier ist Matze. Ich wollte euch nur sagen, der Kampf geht weiter. Ab der nächsten Sendung nämlich. Da wird die komplette erste Staffel von Überall wiederholt. Und danach geht's mit der zweiten Staffel weiter.
Ja, dürfen wir jetzt
ja
so richtig lesen?